Episode 137 Multi-Club Ownership. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Becker-Adelmann.
Hallo Stefan. Hallo.
Du winkst da auch gleich mal aus zu unseren Fans oder zum Robert umgewunken?
Nein, ich habe mir heute zum ersten Mal zu Herzen genommen, dass du immer sagst, dass wir auch ein Videopodcast sind. Und ich habe gedacht, ich kann nicht einfach immer nur da sitzen und nichts tun. Ich habe gedacht, winke mal durch die Kamera. Hallo. Du hättest gerade fast deinen Einsatz versäumt.
Wieso?
Oder du hättest dem Einsatz fast zuvor gegriffen.
Ein bisschen zuvor, weil ich schon so aufgeregt
habe. Ich merke, dass du quasi anmoderieren wolltest, bis du draufgekommen bist. Oh, Obacht, ich muss noch etwas warten.
Was soll ich sagen? Es wirkt fast so, als ob ich am liebsten jede Woche Podcast
mache. Ja.
So, liebster Stefan.
Bitte.
Erstens mal, wie geht's da?
Alles klar? Danke, gut. Ja. Hab mich schon sehr gefreut auf unsere Aufnahme heute.
Ja. Ich bin unlängst
von... Also ich frage auch, wie es dir geht natürlich. Wie geht's
dir? Ich wollte schon überleiten, ich bin vom Hörer gefragt worden, wie es mir geht.
Ja.
Weil man hört nichts mehr von meinen 17 Kindern.
Ja, na denen geht's ja gut.
Auf Sendung, ich habe gesagt, die Bohr sind jetzt auszogen, es wird immer leichter. Du,
das geht ja.
Ja, das passt ganz gut.
Es geht dahin.
Ansonsten haben wir auch wieder Hörer-Feedback gekriegt. Es freut uns immer sehr. Also auch... zur Produktion diesmal ein paar Fragen und so weiter. Das war richtig cool. Ich glaube, das habe nur ich persönlich gekriegt. Und dann hat uns noch ganz allgemein jemand an unsere Redaktion als Spielverband.
Gibst du vielleicht eine private Mailadresse auch her?
Ja, ich antworte immer mit der privaten und man findet mich halt auch relativ leicht im Internet und besucht. Da stehen auch andere Mailadressen.
Na, okay.
Aber Stefan, soll ich dafür sorgen, dass auch dir
jemand... Nein, überhaupt nicht. Ich mag die das Inkognito-Leben.
Für alle, die es nicht Inkognito haben wollen, redaktion@spielfrei.at und du kannst uns jederzeit irgendwas zuschicken. So, bevor wir noch mehr hören, Stefan, um was geht's heute eigentlich?
Episode 137. Wir haben ja zuletzt vor kurzem über Chelsea gesprochen und ein kleiner Teil dieser Episode war, dass wir dann am Schluss darüber gesprochen haben, dass ja Chelsea auch an einem sogenannten Multi-Club-Ownership-System arbeitet, weil ja die Eigentümer von Chelsea auch Straßburg übernommen haben im Jahr 2023. Und dann haben wir beide eigentlich festgestellt, hey, jetzt haben wir dieses Thema Multi-Club Ownership oder MCO, also diesen Begriff werdet ihr heute noch öfters hören.
Genau, das merkt ihr euch gleich mal da draußen. MCO, Multi-Club Ownership, weil dann können wir da ein bisschen schneller durchfahren.
Genau. denn das war ja immer wieder schon ein Thema und es wird ja sehr viel darüber gesprochen und geschrieben. Und trotzdem haben wir gesagt, wir wollen heute mal unseren Spielfreisenf dazugeben zum aktuellen Stand der Entwicklung rund um ein Thema, das schon sich anschickt, den Fußball für immer zu verändern. Zumindest den Fußball im Elitebereich.
Und meistens ist so, Spoiler Alert, wenn sich aktuell im professionellen Fußball was verändert, dann ganz selten zum Guten für die Fans.
Ja, genau.
Ja, aber davor schauen wir wie immer so, was in der Fußballwelt allgemein so passiert ist.
Ja,
Stefan,
genau.
Du hast gesagt, du hast mir heute ein Thema
mitgebracht. Und zwar bin ich über ein Interview gestolpert und ich habe jetzt nicht das Originalinterview gesehen und ich weiß nicht, ob das genauso gesagt worden ist.
Aber in Zeiten von AI ist es wunderbar, mit was du da herkommst.
Nein, aber Ruben Amorim ist ja seines Zeichens als Trainer von United so mittelprächtig unterwegs und die haben jetzt ja auch am Wochenende im Vergangenen gegen Brighton zu Hause 3-1 verloren. Und er hat, zumindest habe ich es gelesen, in einem Interview gesagt, übersetzt, dass United aktuell die vermutlich schlechteste Mannschaft ist in der Geschichte von diesem Club.
Er hat absolut recht.
Unabhängig davon, dass er absolut recht hat. Aber das ist einmal eine Aussage, oder?
Ja. Ich glaube,
das ist einmal eine Aussage. Also, und man kann ja Trainern oftmals auch zu Recht vorwerfen, dass sehr viele Stehsätze gesprochen werden, die wenig inhaltlichen Mehrwert liefern. Aber sich einmal hinzustellen, nachdem du, wie lang? 2 Monate im Amt bist? Und einmal zu sagen, ganz ehrlich, unsere Mannschaft ist die vermutlich schlechteste in der Geschichte von Manchester United. Wir müssen das akzeptieren und ändern. So, glaube ich, ungefähr war das Zitat. Das ist schon einmal eine Aussage, wo ich sage, Hut ab für den Mut, das mal rauszupreschen. Weil Erik Den Haag war ja Meister darin, Dinge immer zu relativieren. Das war ja, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Erik Den Haag ist der Trainer, der einerseits sagt, wir werden bald Titel gewinnen. Um dann im nächsten Satz zu sagen, aber jetzt müssen wir uns echt einmal eine Zeitl gedulden, weil wir die Mannschaft entwickeln müssen.
Weil vielleicht hat er recht, vielleicht hat er gemeint, er wird bald Titel
gewinnen. Genau, war nicht. Aber auf jeden Fall, das wollte ich nur mitbringen, weil ich mir gedacht habe, das ist in Zeiten des oftmals nichtssagenden Fußballs, Wobei, es gibt schon einige Akteure, die immer was zu sagen haben. Ja. Aber das schon sehr durchaus einmal erfrischend gefunden, diese Form der Mannschaftsansprache, ja, der Clubansprache. Und du musst dir wirklich sagen, offensichtlich ist United, liegen die wirklich am Boden und werden von allen bespuckt.
Ja, United sowieso, aber es wirkt halt für einen Trainer, der so frisch im Amt ist wie er, echt schon sehr resignierend, weil letztes Jahr, wenn man so an Mourinho oder so denkt, ich kann mich an dieser Interview erinnern, wo er gesagt, when I speak, I'm in big trouble. Und dann einfach gegangen ist, ne?
Ja.
Und halt so dann verblasen hat. Aber wenn du so die nicht, also schützend vor die Mannschaft stellst, schaut sehr, sehr anders aus.
Ja, aber offensichtlich ist es vielleicht einfach wirklich notwendig. Und die Mannschaft ist nicht gut. Das muss echt.
Nein, sein. Es ist wirklich nicht gut.
Und er will vielleicht einfach, entschuldige mal, vor das Szenario, dass Manchester United tatsächlich in den Abstiegskampf noch weiter reingehen und absteigen würde. Das ist ja, und ich glaube, der versucht gerade wirklich mal alle aufzurappeln oder rütteln.
Ja, entweder das oder er ist froh, wenn er den Haken wieder los ist. Eins für die zwei. Ja, Stefan, ich habe auch was mitgebracht aus dem Fußball und zwar einen lustigen Werbespot von Google. Hast du zufällig gesehen?
Nein.
In der Hauptrolle Sol Campbell.
Sol Campbell macht Werbung für Google über Fußball und zwar?
Ja, er hat sich hingestellt und es ist halt darum gegangen, man kennt ja switchen. Man muss ja nicht unbedingt dem treu bleiben, wo man angefangen hat. Weißt du, wie die Reise hingeht?
Was geht um ihn, hä?
Ja, er wollte Leute zu animieren, dass sie von ihrem aktuellen Handy, das ja zum Beispiel auch von Apple oder so sein
könnte, ja,
sonst irgendwie, ja, switchen können, weil oftmals ist es so, dass wenn man switcht, dann hat er seinen blauen Bulli auszogen
und ja, natürlich, das ist lustig,
einen roten angehört.
Ja, ja.
Und irgendwann so, dann kann sein, dass alles viel besser wird, dann ist er in seiner Titelsammlung vorbeigegangen und hat darüber gegangen. Also, kennst du echt nicht?
Ja, nein, das kenne ich, aber das finde ich lustig.
Es ist wirklich, also auf der einen Seite wirst du fast ein bisschen Angst haben, dass die nicht irgendwie auf der Straße unterschlagt, wenn es so
offensichtlich ist. Ja, aber er genießt trotzdem breiten Respekt, sowohl bei den Spurs als auch bei Arsenal.
Ja, ich glaube, das ist nach dem Werbespot echt eindeutig vorbei, weil es ist wirklich sehr. Also, das wird was sein, was ich ganz zuverlässig diese Woche noch in den spielfreien Newsletter reinpacken werde, den Steilpass, den man auf spielfrei.at direkt abonnieren kann. Weil es so witzig war. Gut, in diesem Sinne sind wir fertig mit dem, was aktuell so in der Fußballwelt passiert ist. Ich frage mich, wann bald wieder Länderspielpause ist. Ich fürchte mich so ein bisschen.
Ah, ich glaube, im Februar, ich freue mich schon sehr.
Es kann nicht mehr lange dauern, bis ich die Nerven wieder völlig verliere, weil absolut gar
nichts. Was spielen wir dann? Nations League Qualifikation?
Ich will es nicht wissen. In diesem Zusammenhang kann ich auch nicht von wir sprechen. Das sind irgendwelche Leute.
Endlich ist wieder Gruppe C in C-Liga in der Nations League Qualifikation.
Oh Gott.
Bisher haben wir drauf gewartet.
Ja, cool. Gut, wir kommen zu unserer ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Ich würde jetzt ja sagen, aber es ist leider Tee. Also das ist
voll gut.
In mehrerer Hinsicht ist das jetzt schwierig. Wir haben uns im Vorfeld dieser Aufnahme ein bisschen verzettelt, als dass unser warmer Tee mittlerweile nicht mehr so warm ist. Mhm. Es ist aber insofern wurscht, dass das eh nur Tee ist und ich ja nicht an Tee glaube, weil er noch nicht schmeckt.
Mhm. Das war gut.
Das Getränk der Episode ist eine Empfehlung von meiner Frau, die gemeint hat, wir sollen mal, um einfach so einen gemütlichen Redeflow reinzukommen, de facto warmes Wasser ohne Geschmack trinken. In diesem Sinne ist es ein Jasmin-Tee.
Mhm.
Und ja, Stefan.
Findet deine Frau leicht, dass wir nicht in den Redeflow kommen, oder was?
Na, aber sie findet, das können wir zusätzlich noch unterstützend trinken. Ja. Weiß ich auch nicht.
Bei mir löst Jasmin-Tee in erster Linie sehr schöne Erinnerungen aus, weil wie ich habe mal im Genuss gekommen, ein halbes Jahr in Hongkong zu leben,
das ist
auch schon 15 Jahre mittlerweile her, und da trinkt man sehr viel Jasmin-Tee zum Essen.
Wunderbar.
Das erinnert mich gerade an ein sehr, sehr schönes Auslandssemester.
Bei mir löst Jasmin-Tee gar nichts aus. In diesem Sinne kommen wir weiter zur nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Vorschriften für MCOs, also Multi-Club Ownership.
Genau, vielleicht heute etwas mehr Erklärung als sonst. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz aus unserem Moment, du hast
was ist Stefan, was sind denn überhaupt
die großen 10? Das wollte ich gerade sagen.
Ja, das muss aber jetzt erst fragen.
Das wollte ich gerade
sagen. Also Stefan, was
sind die vielleicht müssen wir das wirklich ganz kurz, bevor wir in die großen 10 reinstarten, noch ganz kurz erklären. Also heute geht es eben darum, dass es im Fußball, vor allem im globalen Fußball, immer mehr diesen Trend gibt, dass ein einzelner Investor oder eine Investorengruppe oder eine Investmentfirma die Kontrolle über ein oder mehrere Fußballclubs haben. Deswegen Multi-Club, also mehr als einen Club. Und das natürlich macht sehr viel mit dem Fußball, weil das wirft dann so Fragen auf, wie was passiert denn eigentlich, wenn zwei Clubs, die dem gleichen Eigentümer gehören, gegeneinander spielen und so weiter. Mhm. Und dieser Trend dürfte gekommen sein, um zu bleiben, macht, wie gesagt, das werden wir heute besprechen, sehr viel Negatives mit dem Fußball, hat natürlich auch interessante Seiten, aber ganz viel sehr zweifelhafte Seiten und darum soll es gehen. Und in unseren heutigen großen 10 geht es darum, um unsere großen 10 Vorschriften, die wir beide, der liebe Alex Stegisch und ich, diesen Multi-Club-Ownership-Systemen, Konstrukten machen würden, damit das Ganze nur einigermaßen vernünftig ausgeht und nicht den Fußball zerstört, den wir alle so interessant, schön und wunderbar finden.
Ja.
Genau. Und die großen 10 funktioniert so, dass der Alex 5 Antwortmöglichkeiten hat, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, er gibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Macht es immer wieder spannend. Und heute, wie gesagt, wollen wir mal uns in das Reglement begeben, das wir gern erstellen würden.
Genau, Episode 137, das heißt, du darfst den Vortritt übernehmen.
Ja, also, mein Platz 5, ich glaube, heute wird es einfach weniger lustig, vielleicht finden es die Leute halt einfach interessant. Mein Platz 5 der großen 10 Vorschriften für MCOs ist, dass das Financial Fairplay überall angewendet wird, auch außerhalb von Europa. Weil, was wir mittlerweile schon erleben, ist, dass ganz viele verrückte Konstrukte entstehen, wo du halt sagst, okay, einer unserer Clubs ist halt zufälligerweise in Saudi-Arabien oder sonst irgendwo und kann jederzeit dem Club in Europa Spieler teuer abkaufen, wenn es der braucht, damit er das Financial Fairplay einhalten kann. Oder umgekehrt, der Verein in Saudi-Arabien oder sonst irgendwo kauft teuer Spieler und verleiht sie dann um sehr geringe Kosten wieder zurück nach wo auch immer hin, England oder sonst irgendwo. Mhm. Also das ist wirklich Wettbewerbsverzerrung, wie es im Buche steht. Und ein ganz wesentlicher Hebel wäre halt das Financial Fairplay. Aber es kommt halt nur von der UEFA und nicht von der FIFA, halt überall anzuwenden.
Ja, verstehe. Macht ja auf jeden Fall viel Sinn.
Du hast deinen Platz 5.
Platz 5 bei mir ist das eindeutige Kennzeichnen, dass man ein Multi-Club ist.
Mhm.
Wenn das gewollt ist, warum auch immer, wenn Vereine sie verkaufen an solche Konglomerate, dann soll es so sein. Ich würde es gleich so, wie die Engländer sagen, da Tiers dazu, Tier 1, 2, 3, 4, so in Klassen unterkategorieren, das ist der wichtigste Verein, das ist der zweitwichtigste Verein. Man nimmt gerade beispielsweise Red Bull her, da weiß man es eh ganz eindeutig. Ne? Auf Platz 1 ist Leipzig und dann geht es halt so, ich glaube, dann kommt Salzburg, dann kommt wahrscheinlich New York, dann kommt Liefering und dann.
Ja,
kommt
Salzburg ist insofern, oder Red Bull ist insofern komplexer, weil sie mittlerweile auch Minderheitsbeteiligungen bei gewissen Clubs.
Aber du weißt,
ich verstehe, was man, ja.
Und so hätte ich das.
Aber was ist das für die? Ein Mascherl? Das sind die Spieler drauf?
Keine Ahnung, wir brauchen dann eh keine Wappen mehr, wenn es so ist. Wir brauchen keine richtigen Vereinsnummer mehr, sondern Multi-Club Ownership Name, Tier 1 und das ist der erste Verein, Tier 2 ist der zweite Verein.
Okay.
Und dann sollen die in Tier 1 Klassen gegeneinander spielen, sozusagen, also die Kategorie A Mannschaften sollen gegeneinander spielen. Weil wenn man so einen absurden Blödsinn macht, dann kann man es eigentlich gleich richtig absurd machen und dann sollen sie die halt irgendwas ausspielen und vielleicht kann man dann noch irgendwie AI einbringen, damit dann irgendwie künstliche Intelligenz sich das auch noch anschaut, damit die Zuschauerzahlen stimmen. So irgendwie. Also man sieht, das Thema hat mich ganz leicht frustriert beim Recherchieren. Aber ja, diese eindeutige Kennzeichnung wäre mir wichtig. Ja. Also zumindest damit mir ganz klar ist, dass Straßburg nicht mal richtige Straßburg ist, sondern irgendwie anderes.
Wäre es vielleicht für diese Lösung, dass man sowas wie beim Nutri-Score macht? Ist das eine Form von Klassifizierung, die du gut findest?
Ich sage mal vorsichtshalber vielleicht, weil ich keine Ahnung habe, was das ist.
Weißt du, was der Nutri-Score ist?
Na?
Das ist auf den ganzen Lebensmitteln drauf. Diese
so.
A, B, C, D, E. Wie geht's? Wie weit bis E? Wo ja, glaube ich, weiß ich nicht, die weirdesten Sachen am B-Status haben. Also das ist ja äußerst umstritten, dieser Nutri-Score.
Dann gibt es ja noch so ein wunderbares Fleischgütesiegel, das für absolut gar nicht steht.
Nein, aber das ist also so ungefähr so, was stelle ich mir vor. Das nehme ich mit jetzt da.
Ja, finde ich auch schlecht.
Mein Platz 4 der großen 10 Vorschriften für MCOs ist, es gibt ja mittlerweile die Entwicklung, dass viele ehemalige Traditionsclubs innerhalb von einem MCO zu reinen Ausbildungsteams werden. Wir haben jetzt der Straßburg schon einmal angesprochen, beim letzten Mal, heute ja schon kurz, denen droht ja genau dieses Schicksal, dass du einfach der Farmclub, wie es so schön heißt, für Chelsea wirst.
Mhm.
Wir haben über Bordeaux gesprochen, der Verein, also ganz oft trifft es auch Clubs aus Frankreich, Belgien, weil die halt quasi, wenn man so will, der Vorort der Premier League sind.
Mhm.
Und um das vielleicht zu verhindern, weil zum Beispiel bei Straßburg ist es so, die haben innerhalb von 2 Jahren den Kader so radikal umbaut, dass das Durchschnittsalter von 26 Jahren auf 22 oder 21 Jahre runtergegangen ist, weil es nur mehr auf Young Guns setzt, so wie halt in Salzburg damit unter das der Fall ist, sieht man jetzt, wie es gelaufen ist. Und das macht natürlich wahnsinnig viel mit einer Identität, wenn du eigentlich ein stolzer Traditionsclub bist, der dann aber plötzlich nur mehr das Farmteam von Chelsea oder was auch immer.
Also
und meine Vorschrift, kurz, und meine Vorschrift wäre, ich würde es reglementieren, entweder eine Mindestanzahl von Spielern über 26 Jahre oder eine Maximalanzahl von Spielern unter 21 Jahren. So quasi, du kannst denn das in dieser Arbeitsmarktoffensive, das brauchst du musst ältere Leute länger im Job halten.
Ja, du meinst, du machst da ein bisschen, machst du sicher auch Sorgen, was passiert bei den Kickern, die ein bisschen älter sind, oder?
Ja, und wir sehen es ja jetzt ja auch in Graz, wenn du halt und Sturm ist jetzt in keinster Weise damit jetzt groß vergleichbar. Aber es ist halt einfach so, wenn Spielerentwicklung Teil von deinem Modell ist, sportlichen und geschäftlichen Modell, dann musst du damit rechnen, dass halt viele Spieler fortgehen, wenn sie gut unterwegs sind. Und das führt halt dazu, wenn du dann keine Identifikationsfiguren hast, die länger dort bleiben, ist das, fühlt sich das kacke an.
Ja.
Und ich glaube,
so also wie so ziemlich alles an Multi-Club Ownership sie kacke.
Ja, weil deswegen glaube ich, ist es wichtig, das ein bisschen zu reglementieren.
Ja, finde ich prinzipiell gut, vor allem, was du mir bei diesem Farmteam-Gerede am allermeisten stört. Die meisten Vereine haben mehr als genug Mannschaften, wo sie Spieler heranführen können an die Einzelmannschaften, nämlich zum Beispiel Nachwuchsmannschaften oder in Österreich das beliebte Amateurteam oder ein Chelsea 2, das bestimmt da geben wird. Das reichert eigentlich völlig. Man bräuchte dafür nicht Straßburg.
Naja.
Okay, Platz 4 bei mir ist Multi-Club-Ownership. Clubs dürfen, wenn sie untereinander Spieler transferieren, kein Geld dafür nehmen.
Mhm. Gar kein Geld dafür nehmen?
Nein, gar kein.
Sehr radikal, Herr Stegisch.
Das macht ja keinen Sinn. Man sieht das ja auch, wenn man dem ein bisschen nachgeht, dass, was habe ich heute gehört, wenn zwischen Salzburg und Leipzig Spieler transferiert werden, dann ist es im Schnitt 5-10% unter dem eigentlichen Transferwert. Komisch, oder?
Ich glaube, in der Red Bull-Gruppe waren es mittlerweile über 100 Transfers, die schon passiert sind. Genau. Ich glaube, allein 20, mehr als 20 zwischen, genau.
Und zwischen nicht, Salzburg und Leipzig. Nicht, dass der Transfersumme geben sollte, es sollte Steuer dafür geben. Wenn du einen Spieler innerhalb von dem Dings zum anderen Verein schiebst, dann musst du es zahlen.
Ja, habe ich
tatsächlich. Aber nicht an den Verein, sondern eine Abgabe.
Ja. Siehst, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, weil ihr hat es bei mir nicht ins Ranking geschafft, die MCO-Steuer. Und das finde ich gut, weil das könnte zum Beispiel in einen Topf werfen, das dann allen anderen Vereinen zugutekommt in der Liga.
Zum Beispiel.
Ja, das freut mich gut.
Ja, wird nie passieren, das ist zu sehr Robin Hood.
Natürlich, das ist der reinste Sozialismus, was wir da propagieren.
Aber gut.
Umverteilung.
Zumindest, dass man kann, also was für mich absolut nicht geht, ist, dass man halt da jetzt irgendwelche effektiven Transfersummen innerhalb von so einem Glomerat verschiebt. Das macht einfach keinen Sinn, das ist lächerlich. Ja. Was ist bei dir auf Platz 3?
Mein Platz 3 ist auch wieder, um gewisse Vereine davor zu schützen, zu einem reinen Ableger von irgendwas zu werden. Und das ist halt oftmals gegen den Willen der Fans oder über den Willen, über den Kopf hinweg entschieden, dass du sagst, es braucht verpflichtend eine Fanbeteiligung im Management des Clubs, wie so ein Fan-Trust oder was auch immer, die aktiv wirklich Entscheidungen verhindern können. Also das ist jetzt, keine Ahnung, wie das jetzt durchexekutiert dann sein kann, aber das wäre aus meiner Sicht, wenn du sagst, okay, du Hausnummer, du bist jetzt da irgendein Club in Belgien, Standard Lüttich zum Beispiel ist ja ganz stark noch, oder nein, nicht Lüttich, jawohl, Standard Lüttich auch, aber oder Lorient in Frankreich, sind extrem abgesandelt worden als ehemalige stolze Traditionsclubs, dass du sagst, okay, du hast trotzdem immer eine gewisse Form von Mindestbeteiligung der Fans an der weiteren Clubführung.
Ja, das gefällt mir super. Ja. Das wäre auch super umsetzbar eigentlich. Ja.
Ja.
So, Platz 3 bei mir ist, was du schon gehabt hast. Ich hätte gerne so ein ganzheitliches Financial Fairplay.
Mhm.
Das, was wir jetzt haben, macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Es macht spätestens keinen Sinn mehr, wenn die arabische
Public Investment Fund,
danke, sich einfach Vereine aneignet, wie wir das letzte Mal besprochen haben, und dann jeden anderen europäischen Verein mit Geld aufpumpen kann, Ende nie, indem er theoretisch ja, keine Ahnung, 10, 17-Jährige um 3.000 Millionen Dollar kauft und damit Kohle einpumpt, Ende nie. Es macht es macht einfach wirklich überhaupt keinen Sinn. Es ist, ich habe mal bei der Recherche so überlegt, mir gefällt das immer nur im radikalsten Zustand. Das ist so ähnlich wie meine Meinung über Doping zum Beispiel im Radsport oder so ist. Ich finde es entweder zumindest interessant, ethisch zwar sehr fragwürdig, aber zumindest interessant, wenn alles erlaubt ist, weil das dann immer nur irgendwie am ersten Richtung Chancengleichheit
geht. Ich glaube, so ist es in der Formel 1 ungefähr.
Ja, vielleicht, ja. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, okay, dann kann jeder alles Mögliche machen. Wir schauen unterm Strich, was passiert. Das ist die Konträrfaszination in mir, die sagt, ich möchte schon gern zuschauen, wenn ein Unfall passiert irgendwie. Und bei Financial Fairplay sich ist auch so, wenn man den ganzen Scheiß, über den wir heute da reden, akzeptiert und sagt, ja, das ist der moderne Fußball, dann soll jeder tun, was will. Dann sollen es Kohle verbraten, Ende nie, Milliarden. Die ganzen Hedgefonds-Typen, wenn dort die Kohle weggeht, habe ich nichts dagegen. Wirklich gar nicht. Ja. Kann eigentlich nur besser werden. Und sonst bitte ein globales System, das in irgendeiner Form Sinn macht, so schwer wäre es eigentlich nicht. Ja, find das ist mein Platz 3.
Mein Platz 2 ist, dass es aus meiner Sicht Regeln geben muss für Investitionen in die kleineren Clubs in diesem, also nicht in diesem, wie das du bezeichnet hast, Tier 1 oder sondern in der City Football Group für Melbourne und was gerade was für Sachen. Da geht es uns insbesondere darum, dass Dinge zu marktüblichen Konditionen passieren müssen. Weil es ist ja dann so in diesen Multi-Club-Konstrukten, dass plötzlich ein kleiner Club in Montevideo von Etihad Airways ein riesen Sponsorship-Deal hat. Das heißt, du verzehrst nicht nur das, was dort in England passiert, sondern du verzehrst den Fußball in Australien, weil es Melbourne Victory oder Melbourne City irgendwie hast. Ja,
oder du verzehrst den dort. Fußball in Österreich.
Plus du auch Investitionen in die Infrastruktur müssen aus meiner Sicht marktüblich sein. Weil die haben ja Multi-Club Konstrukte mir riesengroße Vorteile. Also wenn du in dieser City Football Group drinnen bist, da gibt es ja eine Datenbank, wo quasi das Wissen ausgetauscht wird. Und da gibt es die ganzen Pep Guardiola Playbooks, das per se wirst du nicht strafen können. Aber natürlich, wenn ein riesengroßer Fonds aus Abu Dhabi, so wie es bei der City Football Group, quasi unbegrenzt viel Geld zur Verfügung hat, dann kann ich halt auch in jedem Land das so verzehren, weil ich halt dann dort Millionen, Abermillionen investiere. Und das kann es nicht sein, weil du zerstörst halt nicht nur die Integrität von einem Bewerb, sondern von allen Bewerben. Und da bist du dann auch wieder bei dem Punkt, warum ihr durchaus deiner radikalen Ansicht was abgewinnen kann, zumindest aus einer theoretischen Sicht, weil du musst sagen, wie können wir denn noch für sportliche Integrität sorgen? Entweder müssen es alle machen oder gar keiner.
Ja.
So quasi, es kann nicht funktionieren. Und da sind wir im Moment bei dem Punkt, dass dort manche das machen.
Was das betrifft, für Konstrukt wie die FIFA, das eigentlich in Regeln einfach nur so aufgeht, ist das ja absoluter Wilder Westen, was da passiert. Und vor allem, es vergeht keine Saison, wo es nicht, weil es mit ihren eigenen Regeln nicht weiterkommen, sofort eine Ausnahme machen müssen. Ja, das kommen wir später näher zum Sprechen.
Absolut, ja.
Ja, mein Platz 2 der großen 10 Vorschriften für MCOs wäre, es muss schon viel, viel schwerer sein, dass man überhaupt MCO-Club werden kann. Was mich bei dem ganzen Thema echt wirklich stört, ist, ganz viele Vereine leben von öffentlichen Geldern, ganz viele Vereine leben von klarem Sponsoring, ganz viele Vereine leben von Mitgliederbeiträgen. Ich will nicht, dass ein Club einfach so von irgendwem anders übernommen wird. Und selbst wenn die Club-Eigentümer die neigen, cool werden. Das soll richtig langwierig sein, das soll richtig schwierig sein, das soll gut geprüft sein, das soll mit einem Wort nachhaltig sein. Was wir da machen, ist irgendwas. Jeder Typ mit ein bisschen Kohle kann sagen, ha, kauf jetzt Liverpool. Ja, ich kauf Liverpool. Ich kauf's nicht.
Das Einzige, was an deiner Aussage hinkt, ist, dass du England das hernimmst, weil da sind die verhältnismäßig noch streng. Ja. Aber sonst bin ich ganz bei dir. Natürlich, dass du sagst, okay, du übernimm halt dort, winke mit dem Geldkoffer.
Und verhältnismäßig streng ist also relativ. Es gibt halt dieses Ownership-Zertifizierungsding, aber da geht es ja nur um Persönlichkeiten. Und letztlich geht es dann nur um Geld. Ob du gut schmierst oder ob du irgendwie super sketchy mit irgendeiner Kohle da herkommst, die du nicht herkommst, weil schau dir an, was die Glazers mit United gemacht haben. Nichts davon ist nachhaltig. Niemand wird das wollen. Wenn du gewusst hättest, dass die Glazers eher invest in United, was keins war, weil es war gepumptes Geld, das sie in einen Verein eingekaut haben, um dann aus dem Verein aus seinen Kritik zurückzuzahlen und das restliche Geld in die eigene Tasche zu streffen, das ist ja kein Verhalten vom Club-Owner. Da will ich davor, dass die den Verein schon seit mehr als 10 Jahren gesponsert haben, dass sie einen kleinen Anteil übernehmen, dass vielleicht ein kleiner Anteil bei den Fans bleibt und dann darf das wachsen. Von mir aus. Mhm. Vielleicht, wenn es schon sein muss. Aber so als Untergrenze muss es einfach sehr schwierig sein, einen Fußballclub oder generell Sportvereine zu kaufen, finde ich.
So, ich glaube, das demotivierend ist, dass halt die Entwicklung genau in die gegenteilige Richtung geht.
Genau.
Mein Platz 1 ist, und du hast das auch schon angesprochen, ich habe es nicht so radikal wie du formuliert, aber es geht um das Thema Transfers. Und ich habe gesagt, die Transfers müssen auf Basis von, wenn du so willst, unabhängigen Marktwertanalysen passieren. Einerseits, dass du sagst, das kann nicht passieren, dass der Spieler zu hoch oder zu niedrig ist. Das heißt, es braucht irgendeine Instanz, die sich damit beschäftigt hat, mit diesen Transfers, die sich gegenseitig durch die Gegend schieben. Und die schiere Anzahl muss einfach limitiert sein. Mhm. Wenn du sagst, okay, dein MCO besteht aus 2 Clubs, dann gibt es x Transfers, die du machen darfst. Wenn es aus 3 Clubs besteht, darfst du in einem Zeitraum so und so viele Transfers machen. Also ich würde es einfach limitieren, dass du sagst, okay, du musst das überlegen, weil da natürlich, da wehrt sich dann jeder dagegen, weil das Grundprinzip ist ja, die Spieler durch die Gegend zu schieben, weil du wirst einen dort einmal parken, Und das betrifft ja vor allem diese ganzen Leihgeschäfte. Die Spieler werden dann dorthin verliehen und so weiter und so weiter. Also ich würde es auf jeden Fall
Gut, das ist natürlich ein bisschen realistischer. Fraglich, ob es tatsächlich in die Richtung geht, aber das wäre zumindest irgendwie einfach durchzusetzen. So, Platz 1 ist das, was eigentlich bei mir auf den Plätzen 5 bis 1 hätte stehen sollen. Habe ich in einer früheren Fassung also gehabt. Vorschrift ist ganz einfach. Es soll kein Multi-Club-Ownership geben.
Ja.
Das Thema, ich kann mich nicht erinnern in 137 spielfreie Episoden, dass mir ein zweites Thema so aufkriegt, wie das, was insofern lustig ist, weil ich das Thema vorgeschlagen habe. Aber ich kann dem einfach null abgewinnen. Ich glaube, das ist das Mittel, wie es den Fußball am schnellsten umbringst. Wie wir am schnellsten dabei sind, dass Leute wie wir, die Fußball aufgrund des Fußballs schätzen, einfach nur mehr zur Regionalliga gehen oder noch eine Klasse unten drunter, weil wir bei allem anderen die Bohrhaut immer noch haben, verlieren.
Weil wir
wahnsinnig werden. Weil das nichts ist, weil der Verein Girona mir unendlich anzipft.
Ja.
Niemand in Girona ist Girona-Fan. Das sind alle Barcelona-Fans, weil das ist einfach ein kleiner Teil direkt an Barcelona dran. Ja. Das sind alles nur Barcelona-Fans. Der Verein ist sowas von wurscht. Das tut mir leid an alle Girona-Fans, die uns jetzt zuhören. Hallo, hola, que pasa,
como estás?
Aber es ist einfach völlig egal.
Ja.
Das interessiert niemanden. Und sorry an die paar Red Bull Salzburg-Fans da draußen, sobald in dem Verein irgendwas nicht gut läuft, ist niemand beim Stadion.
Mhm.
Und solche Vereine braucht man nicht.
Ja.
Da habe ich jetzt nichts gegen Red Bull. Ich hoffe, es gegen Red Bull als Sponsorship-Team, aber grundsätzlich jetzt nichts gegen das, was die da machen. Es ist ja nicht einmal besonders. Es geht mir einfach nur darum, dass das nicht nachhaltig ist. Mhm. Es macht keinen Sinn. Es macht nur wirtschaftlichen
Sinn. Es macht einen wirtschaftlichen Sinn.
Und alle da draußen, die Fußballfans sind, die richtig Fußballfans sind, sind aufgrund sportlichen Erfolgs Fans. Und alle, die Geschicke leiten, sind Fans, weil es wirtschaftlich gut funktioniert. Und irgendwann geht das eh zu weit auseinander und dann wird es sich schon wieder regulieren. Mhm. Aber ich hätte es lieber heute morgen. Ja,
sehr gut.
Das waren gut sehr, sehr deprimierte große 10. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, ein bisschen darlegen können, was man schon theoretisch ein bisschen, also man müsste es nicht so schlecht haben, wie es jetzt wäre, man könnte schon regulieren.
Genau, also wir sind halt jetzt wieder in dieser extremen Wild West Phase.
Total, ja.
Wo noch nichts sauber reguliert ist. Es gibt so Pseudo-Regeln, aber die sind auch nicht wirklich eingehalten. Aber, wie gesagt, springen wir mal kurz in unseren Schwerpunkt weiter hinein.
Spielfrei.
Der Fußball-Podcast. Du, Alex Stegisch, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was eingeleitet. Wir haben ja schon gesagt, dass das Thema bei uns immer wieder schon Thema war. Und jetzt haben wir ja auch schon wieder die Wiederholung gegeben. Was ist denn überhaupt der MCO? Jetzt möchte ich vielleicht noch kurz bei dem Punkt einhaken, wo wir jetzt am Schluss bei den großen 10 waren. MCOs sind ja einerseits sportliche Konstrukte. Mhm. Es gibt hier klare Vor- und Nachteile. Wenn du sagst, okay, du hast mehrere Instanzen, du kannst Dinge optimieren wie dein Scouting und deine Transfergeschichten, aber es sind vor allem wirtschaftliche Konstrukte. Und das ist ja per se nichts Neues, oder?
Das ist absolut nichts Neues. Es gibt da ja ein paar so Branchengrößen, die das schon seit einiger Zeit betreiben. Zum Beispiel die City Football Group, zu der ja unter anderem Manchester City gehören, aber auch der New York City oder was haben sie noch, Sydney?
Ich glaube Melbourne. Ich glaube, die sind dabei. Ja.
Und halt noch zwar, Red Bull macht das schon seit einiger Zeit mit Leipzig, Liefering, Salzburg, dem brasilianischen Verein, den man nicht merkt. Und demnächst dann auch wahrscheinlich in Paris, auch wenn da die Ownership-Verhältnisse nochmal ein bisschen anders sind. Und man kennt das auch nicht nur aus dem Fußball, sondern man kennt das ja aus ganz vielen anderen Bereichen. Auch es gibt, keine Ahnung, Einkaufsketten, wo dahinter sehr viele Prozesse zusammengeführt werden, damit das gut funktioniert. Franchises zum Beispiel. Man kennt das aus ganz klassischen Restaurants zum Beispiel. Es gibt Städte, da gibt es 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gasthäuser, die eigentlich arm kehren. Und dahinter wird sehr viel zentralisiert und sehr viel
zusammengeführt. Weil, das ist das Spannende, gewisse Geschäftsmodelle halt erst dann richtig funktionieren, wenn du halt mehr als eine Filiale, Niederlassung, Zweigsteuer oder was auch immer hast. Das ist halt einfach in der reinen Rechnerei halt einfach so.
Genau,
dass du gewisse Sachen sagst, den Overhead, wie es so schön heißt, kannst du halt leichter verteilen, wenn du mehrere Geschäfts.
Über die Masse macht Sinn und nicht nur wird es so Geschäftsführer, man kann ja dann auch in Konzerne anzuschauen, da werden ja auch versucht, wir sind nicht mehr so schön Synergien zu nutzen, Dinge halt anzugleichen, um möglichst den Verwaltungsaufwand gering zu halten und den Profit möglichst hoch zu halten.
So, und jetzt grätsche von der Seite
rein. Jawohl.
Wer uns jetzt noch nicht eingeschlafen ist, aufgrund der letzten 20, 25, 30 Sekunden, sieht, in welchen absurden Dimensionen wir da unterwegs sind und wie weit es davon entfernt ist, von dem, was der Fußball eigentlich macht, 11 gegen 11, oder je nachdem, was für andere Formen von Fußball man spielt, aber meistens 11 gegen 11, ja. So ein Fußball spielen. Und du merkst schon, wer die treibenden Kräfte da dahinter sind. Das sind halt nicht, das ist ja keine Entwicklung, die ganz stark aus dem Fußball herauskommt. Also du hast ja angesprochen, die Pioniere Red Bull, die einfach nichts anderes machen als eine Marketingstrategie für ihre Energy Drinks. Mhm. Du hast die Vereinigten Arabischen Emirate, die aus Abu Dhabi heraus ganz wesentlich ihren Einfluss in der Welt im Sport erhöhen wollen. Das ist ja nicht so, dass es eine natürliche Entwicklung aus dem Fußball heraus war. Wir haben das ja, den Fußball gibt es jetzt wie lange? Seit 100, lass es in die 1860er Jahre, 1850er Jahre irgendwas sein.
Ja.
Gibt es seit 160 Jahren, 170 Jahren bald.
Mhm.
Das ist ja keine Entwicklung, die es immer schon gegeben hat, diese Multi-Club-Konstrukte. Nein, das ist ganz wesentlich aus Geldgier und aus Turbokapitalismus heraus
angetrieben. Meine Lieblingsform des Kapitalismus.
Ist der Turbokapitalismus. Und es ist schleunigst an der Zeit, dass wir uns dem ganzen Einhalt gebieten. Aber wir sind ja nicht nur, wir versuchen ja einigermaßen ausgewogen zu berichten.
Ja.
Vielleicht schauen wir trotzdem drauf, was für Vorteile es gibt, warum du das machst und warum auch gewisse Dinge und viele handelnden Personen wahrscheinlich echt trotzdem nette Leute sind, weil sie einfach ihren Job machen im Fußball. Mhm. Und natürlich hast du in erster Linie einfach diesen riesengroßen Vorteil, dass du viel leichter Standards schaffen kannst, die dann alle einhalten können und du einfach einen viel größeren Pool an Talenten einfach auch hast und Spielern,
ja,
auf die du zugreifen kannst.
Ich finde, was Standards einhalten betrifft, aber vor allem den geopolitischen Aspekt interessant, weil das ist wirklich eines der wenigen Dinge, weil ich sage, das macht vielleicht Sinn, wenn du halt in Brasilien einen Ableger deines Multi-Club-Ownership-Systems aufziehst, dann kommst du nicht umher, dort in Infrastruktur zu investieren, du kommst nicht umher, dort auch lokale Leute als Arbeitskräfte zu gewinnen. Das heißt, du treibst dort was voran.
Mhm.
Du schaffst Standards, wie du es gemeint hast, das eine, nämlich im Sinne von sportlichen Standards, aber du schaffst halt auch gesellschaftliche Standards zum gewissen Grad. Du schaffst es, dass Leute nicht irgendwelche dubiose Spielervermittler engagieren,
die
da irgendeinen Vertrag anbieten, wo du in Wirklichkeit als moderner Sklave nach Europa kommst,
genau,
sondern du schaffst gewisse Form von, ja, wie soll ich sagen, Integrität, ja.
Ja, oder Governance, wie es so schön
ist. Ja, genau.
Aber du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist, finde ich, weil ich bin ja lange überlegt, was ist, ich muss ja irgendwas Positives finden an dem ganzen Thema. Und wenn es so willst, ist es wirklich Fight Fire with Fire. Der Punkt, dass ein Multi-Club-System theoretisch und mitunter auch praktisch dazu beitragen kann, die überbordende Macht von Spielerberatern zu reduzieren. Weil da wird wirklich, so wie es du richtig bezeichnet hast, sklavenähnliche Zustände betrieben, unabhängig davon, ob die Spieler vielleicht irgendwann mal viel Kohle machen. Aber irgendwo in Nord- oder Subsahara, Nordafrika oder Subsahara-Afrika unterwegs zu sein und junge Burschen zu nehmen und denen quasi in einem jungen Alter irgendwo hinzuschiffen, ist nicht in Ordnung.
Ja.
Und wenn du da schaffst über ein Multicap-System, auch wenn das Ziel, das Interesse das gleiche ist, kann es vielleicht auf eine humanere Art und Weise passieren, dass du sagst, du bittest da vor Ort lokale Strukturen, die angebunden sind an ein größeres System. Vielleicht bin ich ja komplett naiv, da bitte schreibt uns das an redaktion.spielfrei.at. Aber aus meiner Sicht wäre es zumindest ein Punkt, den ich mir selbst einreden kann, wo ich sage, okay, MCOs sind vielleicht nützlich.
Mhm.
Wenn du dann natürlich nicht nur schön aufpolierte CSR-Berichte veröffentlicht, sondern vielleicht wirklich auch den Gradmesser dort anlegst, wo du anlegen willst und wirklich dem gerecht wirst, wenn du sagst, okay, was sind die Werte, die wir in der Talententwicklung haben wollen und so weiter und so fort.
Ja, stimmt. Gut. Nachdem uns sonst die positiven Aspekte schon langsam schon wieder ausgehen anfangen, glaube ich, ist einmal wichtig, dass wir das MCO so ein bisschen einordnen können. Wir haben schon gesagt, es gibt sowas wie die City Football Group, es gibt sowas Red Bull, es gibt dann noch zwei, drei Größere, es gibt da ein paar, die noch in Österreich ein bisschen Präsenz haben. Aber wie viel gibt es eigentlich genau und was machen die so? Und die Zahlen haben mich extrem schockiert.
Das ist also wirklich überraschend gewesen.
Also von diesen MCOs, das heißt Konstrukte, die mehrere Fußballvereine haben, gibt es 130.
300. 130, ja.
Die über 300 Clubs in der Fuchtel haben. 360 Clubs sind Teil eines MCOs und davon sind zwei Drittel, hast du, glaube ich, recherchiert, sind in Europa. Das heißt, 240 Clubs quer durch Europa kehren zu einem MCO an. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wie ist es dir dabei gegangen, wie du die Zahl gesehen hast?
Mir hat es auch überrascht, dass 40% aller Clubs in den Top 5 liegen mittlerweile Teil von einem Multiclub-System sind und dass da in dieser weltweiten Entwicklung mittlerweile 13.000 Spieler drunter sind, die quasi am Verband angehören, an Verband aus Clubs, die komplett verstrahlt sind in Europa und weltweit.
Mhm.
Also und es werden ja, wir haben halt heute schon ein paar Mal gesprochen über die City Football Group, über die Red Bull Gruppe, dann gibt es immer wieder Blue Co., die halt jetzt da genannt werden mit Chelsea und mit Straßburg. Aber man muss ja auch sagen, da gibt es ja viel, viel kleinere und ganz oft ist es so, dass der Blick komplett verzerrter ist, weil wir glauben, dass das alles so erfolgreiche Konstrukte sind. Ganz viele von diesen Dingen gehen nicht auf und sie hinterlassen nur verbrannte Erde und nur zerstörte Fußballvereine, die ehemals sehr, sehr erfolgreich und traditionsreich unterwegs waren und am Ende enden, schau nach Bordeaux, schau nach Lorient, wie die Sachen dort abgehen, was da für Desaster hinterlassen wird, weil das wie Heuschrecken durch die Gegend wüten und mitunter alles auffressen, was übrig bleibt. Also man hat eine sehr verzerrte Wahrnehmung von dem Thema, weil man glaubt, okay, diese shiny Welt des globalisierten Fußballs, ganz viel von dem geht wüt nach hinten los. Ja.
Also, es liegt wahrscheinlich auch daran, die ganze Idee dahinter gibt es noch gar nicht so lang. Wir reden von was, das ein bisschen älter als 10 Jahre ist. 2013 hat die City Football Group losgelegt, hat mit sehr viel Geld aus Abu Dhabi, wie du vorher schon genannt hast, mittlerweile das mit Abstand den größten Multiclub-Konglomerat an den Tag gelegt. Es geht um 13 Clubs auf 5 Kontinente. Das heißt, das ist wirklich ein Netzwerk, das die Welt umspannt. Mhm. Dahinter, das haben halt dann viele Vereine gesehen und dann, dahinter kommen halt andere nach und es gibt ja die verschiedensten Modelle. Wir haben dann Red Bull, über die wir schon sehr, sehr oft gesprochen haben.
Das ist sogar schon länger betreiben, das Spiel, weil ich glaube, Red Bull Salzburg ist wann? 2005 haben es die Austria Salzburg quasi umfirmiert und dann ist ja 2006 schon New York dazugekommen, also die waren ja...
Ja, aber es war halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen vom Gedanke her noch ein bisschen anders, ja.
Oder ja, Leo, Leipzig ist, 2009, ist 2009 dann schon herangeführt worden, ja. Das Ganze. Aber es ist nichts, was du sagst, okay, das gibt es jetzt seit 30, 40, 50 Jahren, da bin ich ganz bei dir.
Genau. Und wo wollt ihr jetzt hin? Ja, jedenfalls muss man sagen, dieses System aufzusetzen über die ganze Welt hinweg, das ist schon irgendwo, ist natürlich jetzt auch abseits vom wirtschaftlichen Faktor grundsätzlich interessant. Wir haben sehr oft da darüber geredet, wie cool das ist, wenn ein Verein eine Spielphilosophie hat, die von der ersten Mannschaft runtergeht bis in den Nachwuchs. Ajax ist immer so ein Paradebeispiel gewesen, das wir sehr oft genannt haben. Und die Vision dahinter, wenn man den wirtschaftlichen Aspekt einmal ausblendet und die Gier, dann bleibt halt da auch so über, dass man halt das versucht, noch größer zu machen. Nicht? Ich versuche es nicht nur in Manchester zu machen, sondern versuche es in Manchester und in New York zu machen und in Melbourne zu machen und, keine Ahnung, irgendwo in Brasilien.
Ich glaube halt, wenn das eine Entwicklung wäre, die aus dem Fußball, aus dem Sport heraus entstanden oder angestoßen worden wäre, dann wäre das eine Entwicklung, die langsamer passiert wäre und wo parallel immer schon versucht wird, regulatorisch mitzuziehen.
Ja.
So war es halt einfach ein, und da muss man, Österreich ist selten wo irgendwo vorne dabei, aber da war ja wirklich Red Bull federführend in dieser Entwicklung. Mhm. Aber das ist ja ein Unternehmen, das Energy Drinks verkauft und deren wesentliches Ziel ist aber mehr Energy Drinks zu verkaufen. Da ist halt der wirtschaftliche Druck so immens erhöht worden, dass sie regulatorisch nie nachkommen sind oder nie nachkommen wollten, natürlich auch. Weil natürlich, es ist relativ gut belegt, die Finanzflüsse, wie dann lobbyiert wird und dass halt dann die wenigsten Regelmacher Interesse haben, da vielleicht wirklich stark dahinter zu sein und das zu reglementieren. Mhm. Also das Kernproblem für mich ist ja, dass das eine Entwicklung ist, die nicht aus dem Fußball heraus entstanden ist, sondern aus der Wirtschaft heraus entstanden ist. Dass du sagst, okay, Leute mit viel zu viel Kohle sehen den Fußball als Investitionsobjekt, ja, als Hochrisiko-Investitionsprojekt, weil am Ende der Saison kann trotzdem nur einer die Champions League gewinnen. Kann trotzdem nur einer Meister in jedem Land werden und so weiter. Ja. Es gibt ja nicht, okay, wenn wir ganz viel Geld reinbuttern in den Fußball, gibt es dann trotzdem auf einmal gleichzeitig 12 Champions League-Sieger. Nein, ist es ja nicht. Das ist ein Spiel, wo trotzdem nur einer den Titel holt
es
am Ende.
Genau, das schon, aber es wirkt natürlich so, als ob die Superreichen, so wie jetzt, wenn du auf Champions League halt gehst, mehr als ein Los gern hätten. Ne?
Natürlich, ja.
Also
ja,
wenn mein Verein A nicht gewinnt, vielleicht kann ja mein Verein B gewinnen. Und in 5 Jahren habe ich vielleicht 6 Lose und in 10 Jahren habe ich vielleicht 8 Lose. Und irgendwann wird es zumindest einer von 3 gewinnen, weil es dann Nummer 3 Multi-Club-Ownerships
gibt. Und was du da hast, ist wenn wir es wieder wirtschaftlich sprechen, ist ja eine gewisse Form von Risikostreuung.
Genau.
Wenn du sagst, okay, wenn ich 10 Clubs habe und einer steigt einmal ab, dann kann ich das schon verkraften, so quasi.
Ja.
Weil ich habe ja leider das Auffang. Blöd ist es nur, wie du zum Beispiel bei 777 Partners, glaube ich, oder wie der heißt.
777
Partners. Wo halt dann plötzlich von den 4 Clubs 3 innerhalb von einer Saison, das waren nicht 777 Partners, das war diese Pacific Media Group,
ja,
wo Barnsley dann drinnen war und so weiter, wo dann 3 von 4 Clubs in der gleichen Saison abgestiegen sind, weil sie einfach so schlecht das umgesetzt haben, weil da kein sportliches Know-how da war.
Ja, oder du kannst auch ganz hohem Niveau scheitern, siehe Bechet, ne? Das Investment ist bis jetzt auch nicht wirklich aufgegangen, ja. Die haben halt in Frankreich alles gewonnen, was mit der Differenz im Kaderwert nicht so schwer ist. Ja. Und international gesehen hat es für gar nichts gereicht.
Ne? Durchaus spannende, nicht deswegen nicht gute, aber spannende Entwicklung, die man im Moment sieht, ist, wenn wir wieder auf Red Bull kommen.
Mhm.
Und das habe ich jetzt gerade gemerkt, es gibt einen Punkt, wo Red Bull für mich den Bogen ein bisschen überspannt. Also ich bin jetzt kein Austria-Salzburg-Fan, wahrscheinlich wäre ich Austria-Salzburg-Fan gewesen, hätte ich damals schon 2005 gesagt, ich habe den Bogen überspannt. Aber was den Bogen für mich ein bisschen überspannt, ist, wenn sie sich plötzlich bei so Clubs wie Leeds United einsteigen. Wo ich mir denke, okay, bitte lasst eure Finger weg von Clubs wie Leeds United, die einfach wirklich absolute Traditionsvereine im englischen Fußball sind. Worauf hinaus will ist, lange Zeit war das Modell ja, du gehst her und übernimmst einen Club vollends, brandest ihn als Red Bull Club, weil es sind hier alle Logos gleich aus, alle Trikots gleich aus. Und was du im Moment siehst, und das ist ein bisschen so diese aktuellste Offensive in der Expansion von Red Bull, sie haben jetzt mehrere Minderheitsbeteiligungen, wo sie im Wesentlichen als der sportliche Partner auftreten.
Mhm.
Das haben sie zum Beispiel jetzt in Paris.
Ja.
Paris FC ist ja ganz wesentlich 2024 von dieser reichsten französischen Familie da gekauft worden, Arnaud oder wie die heißen, die hinter dem Luxusgüterunternehmen da stecken, wo ja alle großen Luxusmarken drinnen sind. Und die haben den Verein gekauft, da hat ja Red Bull nur an Minderheitsbeteiligung von 11%.
Ja.
Aber die holen sich Red Bull rein, weil Red Bull das Know-how aufgebaut hat, um quasi den sportlichen Bereich abzudecken. Also diese Familie Arnaud geht dann her, kauft Paris FC, weil sie sagen, okay, wir wollen damit natürlich wie alle Champions League-Sieger werden, aber wir selbst kennen das nicht mit dem Fußball, jetzt holen wir uns Red Bull. Red Bull ist quasi, wird immer mehr zu dem Berater, den du dir reinholst. Und das Gleiche ist auch bei Leeds. Bei Leeds gehört ja der 49ers Enterprise, also dem Investment, der Investmentfirma quasi der San Francisco 49ers. Und auch dort hat Red Bull nur eine Minderheitsbeteiligung gekauft. Das heißt, du sieht man einen relativ interessanten, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht oder als wenn man es nüchtern betrachtet, einen interessanten nicht Strategiewechsel, aber Anpassung. Ja. Nicht mehr nur, ich nehme unser Red Bull-Logo und schreibe halt jetzt statt New York und Paris Salzburg und Leipzig Paris rein, heißt jetzt Red Bull Paris, nein, sondern quasi ich steige ein als Minderheitsbeteiligung und bringe quasi mal das zweifelsohne vorhanden ist, fußballerisches Know-how.
Wobei, jetzt kann man das so sehen, und man kann natürlich auch sehen, letztlich passiert alles trotzdem ganz gleich, weil soweit ich informiert bin, wird Paris FC auch die Bullen am Trikot haben und so. Das heißt, eigentlich ist eh alles gleich, nur dahinter, der Gewinn geht nicht direkt an Red Bull, sondern geht an Red Bull und auch noch woanders hin.
Geht überwiegend zu den Franzosen.
Mag schon sein, aber nichtsdestotrotz.
Und ich glaube aber, dass es unterm Strich du die Leute vielleicht in so einem Modell sogar besser mitnehmen kannst.
Vielleicht.
Weil du dann halt nicht derjenige bist, der komplett über die Identität von Clubs drüber radiert.
Ja.
Also das ist möglich. Und das ist ja das Schöne, wo der Fußball dann schon auch seine eigenen Dinge schreibt, wo er halt nicht einfach nur ein Investment gut ist wie sonst alles andere, weil du halt mit Fans zu tun hast, weil du mit Leuten zu tun hast. Und natürlich kannst du die Leute melken und sie quälen, weil der Fußballfans sind es mittlerweile gewohnt, gemolken zu werden. Aber du kannst das Spiel da zu weit treiben, glaube ich.
Ein weiterer Aspekt, wo MCOs vielleicht noch positiv einwirken können, ist in den Ligen, wo es bereits Vereine gibt, die eigentlich weit weg vom Rest sind. Ein klassisches Beispiel ist eben, ja, die französische Liga, wo PSG ewig weit vorne war. Wenn du dort den einen oder anderen Verein in so einem MCO-Konstrukt hast, kann es sein, dass die wieder ein bisschen näher kommen, dass die Liga an sich ein bisschen ausgeglichener wird.
Ja, bin ich ganz bei dir. Die Frage ist, um jetzt wieder zurückzukommen, was du ja selber auch schon gesagt hast, oder zumindest wir in der Vorbesprechung ja gesagt haben, wie gehst du allgemein mit dem Thema um als Liga? Weil theoretisch musst du sagen, fair ist es dann, wenn kein Club Teil von seinem MCO ist oder wenn alle Teil von irgendeinem MCO sind. Weil sobald du A2 hast, hast du eine unfassbare Verzerrung natürlich im Wettbewerb und die Integrität ist einfach nicht mehr gewährleistet. Mhm. Wenn du sagst, okay, du hast irgendeinen Club in Frankreich, in Belgien oder sonst irgendwo, der so andere Möglichkeiten hat, infrastrukturell, finanziell und so weiter, aufgrund der Spieler, dann ist das nicht mehr ein fairer Sport. Und da ist die Frage, wie gehst du da wirklich als Liga um? Und ich glaube, es braucht ganz stark einen Identitätsprozess, nicht nur bei Vereinen, sondern auch bei einer Liga. Was sind wir für Liga und was sind wir bereit dazu aufzugeben für den Wunsch, international wettbewerbsfähig zu bleiben? Weil das ist ein Thema, das dich zukünftig extrem beschäftigen wird. Was kannst du machen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben? Mhm. Also das ist sicher keine einfache Diskussion.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Die du als Liga führst.
Blicken wir vielleicht, was das betrifft, einmal nach Österreich. Wir wissen, wir reden auch oft über Red Bull, die sind eben Teil eines MCOs, aber es ist ja nicht der einzige Verein, oder?
Ja, du hast Austria Klagenfurt, die Teil von einem Multi-Club-System sind, der SEH Holding, wo ja auch Schibernick und Victoria Berlin dazugehören. Mhm. Und das sind zumindest die zwei mir bekannten MCOs, die
es gibt. Genau, und jetzt muss man aber sagen, das Investment in Austria Klagenfurt, sportlich merkt man es zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es finanziell um sie bestellt ist. Aber das ist halt so ein Paradebeispiel dafür, dass man, wenn man an so MCOs denkt, nicht immer nur an Red Bull denken sollte und von mir aus die City Football Group, sondern es gibt da sehr viel kleinere Modelle, wo unterm Strich eigentlich gar nichts Positives mehr übrig bleibt. Man zumindest ist Austria Klagenfurt jetzt nicht regebrandet worden, soweit ich weiß.
Erstens mal, ja, weil ja, und das ist ja ein wesentlicher Punkt, jetzt fragt man sich vielleicht, wie kann es denn überhaupt sein in einem Land, wo eigentlich alles Mitgliedervereine sind, fast alle, das, was quasi Teil von einem Multi-Club-Ownership ist. Weil wo sie übernommen werden, werden die Anteile an den ausgelagerten Kapitalgesellschaften, wie es so schön heißt. Ne? Und deswegen ist ja auch in Deutschland so, dass es Clubs gibt, die Teil eines Multi-Club-Systems sind, obwohl es 50+1 gibt. Mhm. Nur was du halt mit 50+1 gibt, und vielleicht wird auch da 50+1 ein Modell werden für andere Länder, weil du halt mit 50+1 gewährleistet, dass der eingetragene Verein trotzdem noch die Stimmmehrheit hat. Mhm. Das heißt, es kann schon sein, dass du mit deinem Verein Teil von einer globalen Fußballkonglomerat bist, wo all diese Dinge passieren. Nur mit 50 plus 1 kannst du, das ist ein bisschen das, was ich gemeint habe, mit, du brauchst eine Fanbeteiligung.
Ja. So kannst du ja noch relativ leicht von dem MCO wieder lösen.
Genau.
Muss sagen. Also
ja, genau.
Beispiel
also,
Kaiserslautern oder so.
Ja, du brauchst natürlich schon trotzdem noch einen Eigentümer von den Anteilen, der bereit ist, seine Anteile zu verkaufen, weil du kannst sie ja nicht enteignen.
Ja, aber
das brauchst du natürlich schon.
Viel verblocken,
als das natürlich, genau. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Und ich glaube, diese Regeln braucht es. Und was halt bei Österreich ist, ein Punkt, der mir wichtig ist, auch zu betonen, mir kommt halt ganz oft vor, vielleicht tue ich da auch vielen Menschen Unrecht, die im Fußball tätig sind in Österreich, aber mir kommt halt einfach vor, dass oft einmal wir ganz viele Erklärungen suchen, warum bei uns auch Professionalisierung nicht vorangetrieben wird oder nicht alles getan wird, um Dinge zu meistern. Und ich spreche jetzt weniger vom sportlichen Bereich. Ich glaube, im sportlichen Bereich haben sich österreichische Fußballvereine extrem entwickelt. Mhm. Nur glaube ich zum Beispiel, wenn es um Infrastrukturthemen geht, der Fußball muss aus meiner Sicht, wenn du willst, dass du wettbewerbsfähig bist, als Club wie Sturm Graz, bleiben wir bei uns im Club. Es braucht ein gewisses regionales Commitment von allen, nicht nur von der Politik. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, wir brauchen Geld von der Politik, sondern ich glaube ganz einfach, wenn du sagst, der Fußball in Graz, in der Steiermark ist uns wichtig, dann musst du auch als Region zusammengreifen. Dann müssen die Unternehmen in der Region sagen, okay, das ist uns Geld wert. Ja. Weil es ist für mich schon eine billige Ausrede, dass man zum Beispiel sich kein Stadion in Graz leisten kann, wenn es extrem viel durch immer noch sehr, sehr profitable Unternehmen gibt in der Region und im Land.
Was haben wir eh wieder sofort bei dem, was ich immer sage, von wegen unterklassigen Vereinen, weil genau dort passiert das ja, ne? Wenn in der Landesliga irgendwo ein Fußballplatz zum Richten ist, dann greifen die Leute dort zusammen
und wieder kriegt das. Genau so ist es. Wie kann es sein, sehr gutes Beispiel, wie kann es sein, dass ein Landesligist sie oder ein Unterligist oder Oberligist sie ein Picobello Fußballplatz hinstellen? Na, weil du sagst, okay, das ist quasi wie ein kommunales Projekt. Genau. Unser Fußballverein. Und unseren Fußballverein müssen wir zusammengreifen. Dann greifen halt die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Gemeinde investieren was, die Fans investieren was. Und es ist jetzt nicht so, dass du die Sturmfans zur Kasse bitten musst, um jetzt bei Sturm zu bleiben. Aber ich glaube, es braucht sowas. Und da braucht es halt Figuren, die das halt, diesen Dialog halt führen, zu sagen, schaut's her, es gibt Antworten auf die Frage, wie kann man international konkurrenzfähig sein? Nur da müssen wir halt alle einen Beitrag leisten.
Nicht nur das. Es braucht natürlich dann letztlich auch die Gesellschaft, die akzeptiert, sagt, es gibt Dinge, die sind für das Allgemeine wohl wichtig, aber für einen Einzelnen vielleicht nicht. Mhm. Klassische Beispiele sind ja da Sachen wie Spielplätze oder so. Mhm. Ich kann keine Kinder haben und trotzdem finden, dass es eine gute Idee ist, dass Spielplätze gibt. Oder ich kann einem Sport nicht nachgehen und trotzdem ist es gut, dass die Infrastruktur für den Sport gibt zum Beispiel.
Und aus meiner Sicht ist es wirklich, Steiergeld ist das Letzte.
Ja.
Weil Steiergeld bedeutet wirklich, dass Leute, die gar kein Interesse haben am Fußballverein, mitzahlen müssen, wenn ein Stadion gebaut wird. Mhm. Und das finde ich, ja, was anderes ist für mich, wenn du sagst, okay, das eine ist, fließt direkt das Geld oder, keine Ahnung, gibst du zum Beispiel Baugrund, stellst es zur Verfügung.
Ja.
Da fließt keine Kohle von einem Steuerzahler.
Ja.
Aber du kannst mir nicht erklären, dass in einem Land wie Österreich du nicht einen Stammtisch machen kannst mit großen Unternehmern und Unternehmerinnen und sagen, schaut's her, wir brauchen ein Stadion. Jetzt mischen wir uns, jetzt wildern wir ja schon fast im Black FM gefilten mit unseren Ausführungen zu Sturm.
Ja.
Aber ja, da kann man ja jeden anderen Verein auch einsetzen.
Aber wir bleiben in Graz, weil zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich vorbereitet. Stefan, die City Football Group steigt in Graz ein.
Ja.
Und sie nehmen nicht den GK, weil es draufgekommen ist und das zahlt sich nicht aus. Sie nehmen den erfolgreichen Verein in Schwarz-Weiß. Wo ziehst du die Grenze? Wo sagst du, okay, jetzt interessiert es mich nicht mehr, jetzt geh nicht mehr hin?
Und wir setzen voraus, dass wir nichts mehr dagegen machen können gegenüber.
Nein, das ist jetzt schon fix und Schritt für Schritt werden Sachen jetzt anders und du musst sagen, das
wächst nach Haus. Wenn der Verein nicht mehr das Sagen hat über gewisse Dinge.
Also ein Beispiel, Sturm spielt nicht mehr in Schwarz-Weiß.
Ja, das geht nicht.
Sturm.
Dann wird Sturm sowieso neu. Bist Sturm. Du denn, wenn das passiert, ist der SK Sturm sowieso neu gegründet, schon von irgendwem worden. Ich werde es nicht machen, irgendwer wird das schon gemacht haben.
Okay,
dann gehen wir dort.
Fußballname Graz City.
Nein, das brauchen wir überhaupt nicht reden, dass ich da nicht hingehe.
Okay.
Also, nie und nimmer.
Etihad als Trikotsponsor, das geht sich noch aus, oder?
Stadt Bundekammer?
Ja.
Damit kennt die Leben jetzt da. Aber also Graz City würde ich jetzt nicht supporten, ja. Ob einfach nur ein anderer Sponsor drauf ist. Damit, ja. Also erstmal trinke ich ein Bier.
Ja.
Deswegen ist meine Bindung zum Hauptsponsor so mittelmäßig ausgeprägt. Deswegen, wenn da, keine Ahnung.
Also das geht sich aus.
Also ich hätte für mich wäre es kein großer Aufschrei, wenn jetzt der Etihad Airways drauf
ist. Okay, oder das Emirates. Das geht's aus. Gegen das Geld an und für sich hätten natürlich alle nichts, weil das ist das, warum das alles funktioniert. Was fällt mir noch
ein? Ist so käuflich. Aber ja.
Und nicht einmal teuer, sage ich mal dazu. Sturm spielt in Etihad Stadium, wäre wahrscheinlich auch noch wurscht, weil
ob Merkur Arena ist oder.
Okay.
Oder, also, nein, der Unterschied ist natürlich, hat ein Unternehmen mehr oder weniger Bezug zu einer Region. Und deswegen wäre ja mein proaktiver Vorschlag, wenn ich mir die Bilanzzahlen von vielen steirischen Unternehmen anschaue und mir anschaue, was die für Gewinne erwirtschaften, wäre genug da für ein Trainingszentrum, für ein Stadion in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern, wo viele sehr gut funktionierende Unternehmen sind. Mhm. Und ja, man ist halt bei den Unternehmen Unternehmerinnen, weil die können halt über viel Geld entscheiden, ohne jetzt Steuergeld dafür zu verwenden. Es gibt halt nicht viel. Natürlich kannst du auf die privaten Personen auch zugehen und einen Spendenaufruf machen. Aber es ist genug Geld in diesem Bundesland da oder mit Sturm sympathisierenden Unternehmen, um ein Trainingszentrum zu bauen, um ein Stadion zu bauen, das halt dann von mir aus den Namen von einem Unternehmen aus der Region hat. Mhm. Und damit habe ich wirklich gar kein Problem, solange der Verein Schwarz-Weiß bleibt, von den Mitgliedern geführt ist und solche Sachen. Hm.
So, meine allerletzte Frage jetzt da. MCOs funktionieren auch deswegen, weil letztlich für die meisten Fans nach wie vor das Produkt Fußball interessant ist. Trotz allem, was wir wissen, dass Trikotsponsoren nicht cool sind, dass wir wissen, dass die Firmen, die dahinter sind, nicht cool sind, dass das MCO-Konstrukt mitunter nicht cool ist. Ganz viele Dinge, die wir ablehnen, passieren im modernen Fußball und du und ich schauen uns Woche für Woche jede Partie an, gegen ein Stadion und so weiter. Was für Schuld tragen wir als Fans, dass das
überhaupt nicht macht? Gar keine. Das ist die immer gleiche Diskussion, wie wenn du sonst sagst, warum die Leute essen zu viel Fleisch. Die Leute trinken zu viel. Reguliert es. Macht es nicht den Konsumenten, den Endkonsumenten dafür verantwortlich. Ja. Der Fan ist nicht dafür verantwortlich. Verantwortlich sind diejenigen, die die Regeln machen. Und wenn du es nicht regelst, wenn du Fleischkonsum...
Das ist für selber.
Na, wirklich. Ja. Und dann nennt sie die unsichtbare Macht, die Hand, die alles zerstört oder was auch immer. Es ist ja nichts anderes als eine wirtschaftliche Konzentration. Das ist ja sonst da überall. Mhm. Jeder Markt tendiert dazu, dass es immer weniger Akteure gibt, die immer größer sind. Und genauso ist es bei dem Multiclub-System. Genauso wird es werden, wenn du das nicht reglementierst. Es wird immer weniger Multiclub-Systeme geben, die immer größer sind. Weil genauso wirtschaftliche Konzentration funktioniert. Die Frage ist, checkst irgendwann, dass es um Kicken geht und nicht um andere Sachen. Ja. Und deswegen, der Fan ist nie schuld. Da müssen wir uns kollektiv dagegen wehren. Der Fan wird ja geschröpft wie ein Anser. Und ich verstehe zum Beispiel auch, wenn du an der Spitze von einem Multiclub-System bist, dass der das auch voll dauern kann. Wenn du das Aushängeschild bist, wenn du Manchester City-Fan bist, und da sind wir schon ein bisschen in einer sehr Bubble-mäßigen Welt unterwegs, dass es die Fans von Manchester City nicht auch voll taugt, Manchester City zu sein.
Es gibt zum Glück nicht so viele, da wissen wir es nicht.
Natürlich, genau. aber es kann schon auch lustig sein, an der Spitze von dieser
Pyramide zu sein. Aber es ist schon auch witzig, oder, dass MCOs letztlich dann auch auszeichnet, dass die Top-Top-Vereine mitunter gar nicht den Fansupport haben wie andere Vereine.
Absolut. Zum Beispiel, dass bei Man City verhältnismäßig nur einfach Tickets kriegst.
Genau.
Und der Stadion eigentlich kaum voll ist. Ja?
Oder in Salzburg, ja.
Oder sonst irgendwo,
ja. Ja. Na gut, Stefan, in diesem Sinne wäre immer überlegen, wie wir mit Spielfrei jetzt dann. In
welches MCO
wir eigentlich. Nein, wie wir MPOs werden. Multi-Podcast Ownership Menschen. Ja, das wäre cool. Und werden uns.
Ich weiß schon, ein paar Dinge kaufen wird.
Ja.
Ich habe aber kein Geld dafür.
Ja, das an dem arbeiten
wir. Aber die sind auch billig.
So wie wir. Ja. Darum passen sie so gut zu uns. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.